Cornelia Meyer, das große Thema seit rund 10 Tagen ist der Budgetstreit in den USA. Wie schlimm ist dieser Budgetstreit, diese Blockade und was kommt da noch auf uns zu?
Also er ist recht schlimm. Der Budgetstreit, das geht ja noch. Das ist einfach das Budget, das angehende Budget. Das Schlimme wirklich ist die Schuldenobergrenze. Und da haben wir eine Deadline vom 17. Oktober, wo man eine Schuldenobergrenze haben muss, damit man mehr als 16,7 Trillionen Schulden aufnehmen kann. Wenn man das nicht hat, dann hat man Mühe, da zurückzuzahlen, erstens die Zinslasten zu zahlen und die kurzfristigen Schulden zurückzuzahlen. Und das hätte wirklich für die Märkte weitgehende große Wirkungen. Es hätte vor allem auch Wirkungen auf den sogenannten Repo Market, den Refinanzierungsmarkt, den kurzfristigen der Banken, weil dort sind ja diese US-Obligationen, die Sicherheiten, die die Banken hinterlegen. Und wenn die dann dort einen Discount haben müssten, dann würde das diese Refinanzierung der Banken stark beeinträchtigen.
Nun könnte man sagen, ja, das ist das Problem der Banken. Wo ist der Zusammenhang zur Realwirtschaft? Das betrifft ja die reale Wirtschaft auch.
Das betrifft die reale Wirtschaft natürlich auch. Also erstens muss die reale Wirtschaft, ist ja nicht die finanziert sich ja nicht nur von Eigenkapital, die hat ja auch noch Fremdlasten. Und dann könnte sie keine, dann dazu braucht sie Guthaben der Banken. Und wenn die Banken sich nicht refinanzieren können, können sie der Realwirtschaft nicht Geld ausleihen. Und natürlich, das haben wir ja gesehen, die Börsenmärkte sind da völlig abgestürzt, weil man Angst hatte darüber, was da geht. Und jetzt, wo sich ein bisschen ein Kompromiss auszeichnet, sind ja die Börsenmärkte wieder sehr hoch geschossen. Also das hat wirklich große Auswirkungen auch auf die Börsenmärkte.
Und zwar nicht nur in den USA. Die OECD, die warnte kürzlich auch schon, das könnte globale Auswirkungen haben, es könnte zu einer globalen Rezession kommen, wenn diese Blockade andauert, wenn es keine Erhöhung der Schuldenobergrenze gibt. Teilen Sie diese Sorge sogar um die globale Wirtschaft?
Absolut. Schauen Sie sich das an. Wenn Sie diese Schuldenobergrenze ist so wichtig für die ganze Welt. Wem gehören die meisten Obligationen? Wer ist der größte Käufer? China mit etwa 2 Trillionen Dollar. Danach Japan. Also das wird sich durch die ganze Weltwirtschaft durchziehen, wenn man diese Obligationen nicht zurückzahlen kann. Der Dollar ist die Währung schlechthin in der Welt. Und wenn der Dollar nicht mehr funktioniert, dann funktioniert eben auch die Weltwirtschaft nicht mehr.
Versuchen wir das auch innenpolitisch aus Sicht der USA zu analysieren. Weshalb denn diese Blockade? Weshalb kommt man sich da nicht näher politisch?
Das ist sehr interessant. Die Republikanische Partei hat einen sehr rechten Flügel, die sogenannte Tea-Partei, die Tea Party. Die Sarah Palin, die frühere Vizepräsidentschaftskandidatin, hat damit angefangen. Und die sind wirklich rechtsextrem dogmatisch. Und die haben eigentlich die ganze Agenda der Republikanischen Partei übernommen. Und die wurden sehr, sehr stark. Gerade auch in den Südstaaten sind sie stark. Und deshalb haben sie gesagt, ja, also wir haben etwas gegen das Gesundheitsgesetz von Obama, das ist die Obamacare, die sogenannte, da wollen wir dagegen gehen und wenn wir das nicht wieder verhandeln können, dann geht nichts. Jetzt haben wir aber gesehen, dass der gemäßigtere Flügel der Republikanischen Partei, der wirtschaftsfreundliche Flügel, der auch die Handelskammern drin hat, die haben gesagt, nein, so können wir nicht, wir haben Angst vor dieser Ideologisierung. Deshalb ist ja gestern Herr Böhner auch herausgekommen, der Chef der im Kongress der Republikaner und hat gesagt, okay, wir können da noch weiter verhandeln und wir wären unter Umständen bereit, bis am 22. November euch eine Gnadenfrist zu geben. Aber diese Gnadenfrist, die löst ja nichts. Da muss man wirklich gute Lösungen finden, weil sonst sind wir am 22. November wieder dort, wo wir heute stehen.
Und wie schätzen Sie das ein? Wird sich die Tea Party weiterhin durchsetzen, parteiintern, oder wird sich dann doch der Wirtschaftsflügel früher oder später durchsetzen? Die Republikaner, das war ja früher mal eigentlich wirklich die Wirtschaftspartei.
Ich glaube, langfristig wird sich doch der Wirtschaftsflügel durchsetzen, weil, wenn er das nicht tut, wenn es wirklich zu einer Insolvenz, einer Zahlungsunfähigkeit Amerikas kommen würde, dann würde man den Republikanern die Schuld geben. Das wäre schlecht für Amerika, das wäre schlecht für die Republikanische Partei bei den nächsten Wahlen.
In den USA sehen wir ja eine wirklich dramatische Finanzlage. Wir sehen bankrotte Städte, Detroit zum Beispiel, riesige Budgetdefizite auch in den einzelnen Staaten. Weshalb ist denn diese Supermacht finanziell derart in Schieflage?
Ja, ich würde sagen, die Budgetdefizite, wir haben das Budgetdefizit ist jetzt unter Herrn Obama ungefähr 40% hochgegangen, weil wir die Weltwirtschaft aus der Weltwirtschaftskrise von 2008 rausholen mussten, und das mussten wir mit massiven Geldeinflüssen tun. Die Frage nach den Städten wie den nördlichen Städten wie Detroit und der ganze Nordosten, wo es den Städten schlecht geht, ist, da gibt es so viel Arbeitslosigkeit. Wenn Sie sich den Süden anschauen, Atlanta, also den Staat Georgia, Atlanta, den Staat Texas mit Dallas und Houston, denen geht's blendend. Und da hat natürlich die neue Notenbankchefin einen sehr guten Akzent gesetzt. Wir müssen schauen, dass die Leute wieder Arbeit kriegen. Wir haben immer noch zu hohe Arbeitslosigkeit. Und wenn die Leute keine, in Städten wie Detroit ist die über 10% die Arbeitslosigkeit. Leute, die nichts verdienen, zahlen keine Steuern. Damit können Sie die Stadt nicht finanzieren.
Damit wären wir bereits beim nächsten Thema. Sie haben es angesprochen, die neue Chefin der amerikanischen Notenbank, Janet Yellen. Ist das eine gute Wahl, die Präsident Obama da getroffen hat?
Also ich persönlich finde es eine gute Wahl, aber ich bin eigentlich eher ein liberal denkender Mensch. Sie war immer Akademikerin oder in den Zentralbanken tätig. Sie ist sehr gut fundiert. Sie ist eine der wenigen Personen, die alle drei Märkte gut verstehen. Sie versteht Makroökonomie sehr gut. Sie versteht Geldpolitik sehr gut. Sie versteht aber auch Arbeitsmärkte, und man findet sehr selten Leute, die Arbeitsmärkte und Geldpolitik verstehen.
Und sie vereint dieses Wissen in ihrer Person. Sie haben das vorhin angesprochen mit der eher expansiven Geldpolitik, die die US-Notenbank ja weiterhin betreibt, versucht sie auch den Arbeitsmarkt zu stützen. Aber das kann sie ja nicht auf Dauer machen. Irgendwann wird dann die Inflationsgefahr zu groß, oder irgendwann, früher oder später, müssen die Amerikaner ja aus dieser lockeren Geldpolitik auch aussteigen. Also eine große Aufgabe für Janet Yellen.
Ist eine sehr große Aufgabe für Janet Yellen. Die Frage ist, wann? Wir haben ja gesehen, dass Herr Bernanke, der gegenwärtige Gouverneur, gesagt hat, ja, wir wollen ein bisschen aufhören, ein bisschen weniger expansive Politik betreiben. Da hatte das Riesenauswirkungen, vor allem auf die die Schwellenländer, weil sich die Anleger gesagt haben, ja, dann können wir das Geld mit zu höheren Zinssätzen wieder in sichereren oder in weniger risikoreichen Ländern anlegen. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die auch auf die Weltwirtschaft sich groß auswirken wird.
Janet Yellen, erstmals also eine Frau an der Spitze der US-Notenbank, ist das ein bestimmtes Signal?
Ich würde sagen, nein. Sie ist eine sehr qualifizierte Person. Sie könnte ein Mann sein, eine Frau sein. Natürlich haben wir alle Frauen freuen uns darüber, dass sie diese Stelle gekriegt hat. Und es haben auch sehr viele Frauen, und vor allem Frauen, Senatoren und Kongressfrauen haben an Herrn Obama geschrieben und gesagt, ach, bitte unterstützt sie doch. Aber sie ist nicht dort, weil sie eine Frau ist. Sie ist dort, weil sie eine klar denkende, passionierte Ökonomin ist.
Auch der Internationale Währungsfonds hat eine Frau an der Spitze, Christine Lagarde. Auch Sie würden es in dem Fall sagen, ist natürlich nicht dort, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eine sehr kompetente Person ist. Aber trotzdem, im Moment hat man ein bisschen den Eindruck, die Frauen müssen den Karren aus dem Sumpf ziehen. Stimmt das?
Nein, aber es ist immer gut. Es ist gut, dass wir sehen, vor allem in öffentlich-rechtlichen Organisationen, wie ein Währungsfonds, wie einer Zentralbank, wie auch einer Schweizer Regierung. Wir hatten einmal eine Mehrheit von Frauen in unserer Regierung. Da haben die Frauen vielleicht fast mehr Chancen als in der Wirtschaft. Schauen Sie sich doch mal die Verwaltungsräte der großen Firmen an. Da gibt's noch relativ wenig Frauen. Es gibt, die Norweger haben jetzt eine 40%-Initiative, wobei 2020 muss man 40% aller Verwaltungsräten mit Frauen besetzt haben. In England gibt es eine Initiative, nicht auf gesetzlicher Ebene, wo sich Verwaltungsratspräsidenten und Politikerinnen zusammengeschlossen haben, um den 30%-Club zu haben. Aber das sind wieder nur die Verwaltungsräte. Das ist ja nett, die sind die Aufsichtsorgane. Die Entscheidungen werden in der Exekutive getroffen. Und es gibt in Gottes Namen fast keine Chief Executive Officers von sehr, sehr großen Firmen, die Frauen sind.
Also müsste man eine Frauenquote einführen für Geschäftsleitungsmitglieder. Würden Sie dem zustimmen?
Ich bin nicht ein Quotenfreund, aber vielleicht ist das Einzige, was man tun kann. Ich finde immer, man sollte die qualifizierteste Person, die es gibt, an eine Stelle setzen. Aber manchmal gibt es sicherlich ebenso qualifizierte Frauen, die sich nicht durchsetzen können, einfach weil es noch so ein Männerclub ist. Aber Quoten, ich glaube nicht, dass das langfristig was bringt. Jetzt in Norwegen auf der Aufsichtsratsebene vielleicht, in der Exekutive glaube ich nicht, dass das was bringen würde.
Kommen wir nochmals zurück zum IWF, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank halten dieser Tage ihr Jahrestreffen in Washington ab, das ist ausgerechnet in Washington und ausgerechnet jetzt dominiert auch hier wieder der US-Budgetstreit die ganzen Debatten. Dabei gäbe es ja viel anderes zu besprechen.
Ja, also der hat sie richtig gehend gekidnappt, die Debatte. Es gäbe sehr viel zu besprechen. Sie haben ja den internationalen ökonomischen Outlook publiziert Mitte dieser Woche, wo sie relativ ein bisschen gedämpfter für die Entwicklungsländer, die Schwellenländer gegen. Sie haben China ein bisschen weniger Wachstum gegeben. Sie haben den OECD-Ländern, die nicht in der Eurozone sind, großen Wachstumsraten gegeben. Sie haben die Eurozone immer noch als sehr skeptisch, also mit sehr skeptischen Augen betrachtet.
Die Eurozone, vielleicht um hier zu bleiben, da hat man den Eindruck, es ist die Talsohle erreicht oder es geht so leicht wieder ein bisschen aufwärts, aber ein großer Aufschwung ist da ja auch nicht in Sicht im Moment.
Wir haben die Eurozone im Norden, der es relativ gut geht mit Deutschland, dann haben wir die Eurozone im Süden und wir sind noch nicht aus dem Ärgsten raus. Wir kommen jetzt wieder Ende Jahr in eine Refinanzierungsfrage von Griechenland. Das wird sich nicht, wir sind noch nicht, die Länder sind nicht völlig refinanziert. Also wir haben das Ende aller Probleme noch nicht erlebt.
Und eben die Schwellenländer, die ja über die letzten Jahre mit riesigen Wachstumsraten zum Teil die Weltwirtschaft angeschoben haben, die wachsen weniger schnell. Was ist hier das Problem oder was könnte hier getan werden, damit auch dort das Wachstum schneller wieder hochkommt?
Wenn Sie sagen, weniger schnell, jetzt wächst China nicht mehr mit 10%, sondern mit 7%. Das ist immer noch ein sehr respektables Wachstum. Und es muss 7% sein, weil mit 5% wird es etwas stillstehen. Die wollen ja noch so viele Leute aus der Armut in die Mittelschicht reinkriegen. Und da sind diese Länder, die sogenannten BRICS, die Brasilien, Russland, China, sind das, Indien, ja, sind da, wachsen jetzt ein bisschen langsam. Aber dann haben wir was, Jim O'Neill von Goldman Sachs, die Next 11 genannt hat, die nächsten 11, das große Länder, die auch jetzt noch Mittelschichten kreieren wollen, wie Indonesien, Türkei, Nigerien. Wenn wir uns die anschauen, das sind große Wachstumsländer. Schauen sich die Wachstumsraten von Subsahara-Afrika an. Das ging immerhin um zwischen 6 und 8% übers letzte Jahr.
Also die nächsten 11, die werden wir uns in den nächsten Sendungen sicher auch einmal näher anschauen. Wir sind am Ende bereits unserer Sendezeit. Cornelia Meyer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.